Wir hören die Schriftlesung aus 1. Könige 19, die Verse 1 bis 18. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte, wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du mit diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beerscheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her, der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit einem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schafats von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat.
Herr, so bitten wir dich jetzt. Segne uns reden und hören. Amen. Liebe Geschwister, Gott hat ein Herz für die, die ihm mit ganzem Ernst dienen wollen, die sich einsetzen als Christ. und die dabei müde und enttäuscht geworden sind. Er richtet sie auf, wenn sie müde sind. Er schenkt ihnen eine neue Sicht. Eine neue Sicht für das, was er, der Herr, wirkt. Ich habe immer wieder schon an den verschiedensten Stellen auf einen Unterschied hingewiesen, nämlich zwischen christlichen Lebensbildern, Biografien, wie man die so auch in Büchern erwerben kann, auf der einen Seite, und der Bibel auf der anderen Seite. Denn in vielen christlichen Lebensläufen werden uns Scheinbilder und Heldensagen vor Augen gemalt. Männer und Frauen Gottes, die zugegeben oft unter großen Entsagungen und mit großem Einsatz, die ihr christliches Leben meistern. In der Regel keinen groben Sünden erlegen und immer wieder aufstehen. Wie anders ist das doch in der Bibel. Die Bibel berichtet ungeschminkt darüber, wie das Leben wirklich ist, wie zum Beispiel hier über Elia. Der war ja ein tiefgläubiger Mensch, so ein richtiger Mann Gottes. Und er ist so müde geworden, so verzagt, dass er ganz und gar aufgeben will. Elia aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben. Nun sitzt er da, allein, dass er gar auf sein Ende wartet. Müde und fertig kann man ja als Christ aus den verschiedensten Ursachen werden. Es gibt die verschiedensten schweren Lebensführungen. Der Elia ist weder zu schwach im Glauben, noch ist er gemütskrank, dass ihm ein Seelenarzt helfen könnte. Elia ist so erschöpft und am Ende, weil er sich für Gott und für seine Gemeinde, für sein Volk eingesetzt hat. Ja, wenn er nur so ein Zuschauer wäre, wenn Gott ihm gleichgültig wäre, wenn er alles einfach nur so vorüberziehen lassen würde, was er in seinem Volk sieht, dann würde es ihm sehr wahrscheinlich besser gehen. Er könnte den Wohlstand genießen, den sich viele in seinem Volk erarbeitet hatten. Er hätte auch kein schlechtes Gewissen, wenn er zusätzlich zu seinem überlieferten Glauben, wenn er zusätzlich hin und wieder noch zu einem Extra-Gottesdienst gegangen wäre, für den Götzen Baal, so wie das seine Nachbarn vielleicht auch taten, weil es so üblich geworden war. Also ohne seinen konsequenten Glauben und ohne seinen Einsatz für den Herrn, da hätte er es zumindest kurzfristig leichter im Leben gehabt. Und seht ihr den Anstoß darin? Unser Glaube ist durchaus nicht immer ein Trostpflaster. Manchmal geht es uns gerade deshalb schlecht, weil wir es ernst meinen mit unserem Herrn. Weil wir uns für Gottes Sache einsetzen. Vielleicht haben wir im Betrieb, auf Arbeit irgendwo Flagge gezeigt, weil wir bestimmte Dinge mit unserem christlichen Gewissen nicht vereinbaren konnten. Und dann, auf einmal stehen wir am Rande, allein unter den Kollegen oder Schlimmeres. Ja, auf so manche Weise kann einem ein ernsthafter Glaube das Leben schwer machen. Jawohl. Wir befinden uns dabei in bester Gesellschaft. Das ist sicher gut, gerade in der Passionszeit daran zu denken, dass es nicht nur dem Elia, sondern auch unserem Herrn Jesus Christus schlecht erging. Ihm erging es schlecht, weil er nicht davon lief. Als ihm dann klar wurde, der Kelch wird nicht an ihm vorübergehen, da führte er den Auftrag des Vaters im Himmel durch bis zuletzt. Bis zum bitteren Ende am Kreuz, als er für uns starb. Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir danach, dass sie mir mein Leben nehmen. So klingt das bei Elia. Kurzum, liebe Geschwister, dieser Text, diese Predigt, die ist besonders für die, die, ja, wie will ich mal sagen, so eine Leidenschaft für unseren Herrn haben, die nicht zufrieden sind mit so einem oberflächlichen Christsein, sondern die klare Sache machen wollen. Und solche gibt es auch in unseren Gemeinden immer noch, da bin ich mir sicher. Die Botschaft ist besonders für die, die sich nach all ihrem Mühen irgendwann sagen, was bringt das denn alles noch? Es bewegt sich ja doch nichts. Etwas weniger christlicher Eifer könnte vielleicht nicht schaden. Und auch, wenn wir deswegen nicht gleich mit dem Tode bedroht werden, wie Elia und im echten Sinne lebensmüde sind, trotzdem kann man sehr niedergeschlagen und frustriert sein, auch als Christ, so niedergeschlagen, dass man es in keines dieser Bücher, in keine anständige christliche Biografie hineinschreiben würde. Es ist bemerkenswert, wie Gott hier mit dem niedergeschlagenen Elia umgeht. Das Erste, was wir sehen, ist, Gott macht ihm keine Vorwürfe. Er fragt ihn nicht, was ist denn los? Er sagt ihm auch nicht, Mensch, reiß dich zusammen, du musst nur richtig glauben, dann wärst du nicht so niedergeschlagen. Nein, der Herr kümmert sich hier um ihn, einfach ganz praktisch. Ein Engel bringt ihm Wasser und auf heißen Steinen geröstetes Brot, ganz frisch. Das wird bis heute gern von den Menschen in diesen Ländern gegessen, eine echte Köstlichkeit. Also genau das Richtige für einen erschöpften Mann in der Wüste. Trinken, essen und dann Gelegenheit zur Ruhe. Das ist jetzt nötig. Geschwister, wie gehen wir mit Menschen um? Insbesondere mit Glaubensgeschwistern, die so ganz unten sind. Haben wir ein Gespür für ihre ganz praktischen Bedürfnisse, die jetzt dran sind? Da gehören wir eher zu denen, die schnell mit dem moralischen Zeigefinger kommen? Wie gut, dass wenigstens der Herr genau weiß, wie er mit uns umzugehen hat. Und so könnte sicher auch der eine oder andere von uns seine Erfahrungen beisteuern, wo er tief niedergeschlagen war, erschöpft, fertig, jetzt brauche ich nichts mehr. Und Gott hat ihn aufgerichtet. Vielleicht einfach durch Aufmunterungen und Begebenheiten mitten im Alltag, wo ich dann sagen konnte, das war jetzt kein Zufall. Das hat mir der Herr geschenkt und es war genau das, was mir jetzt geholfen hat. Manchmal sind es Kleinigkeiten, aber sie passen genau. Wie sagte schon Jesus, Matthäus 6, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Vergessen wir solche Kleinigkeiten nicht. Das ist sozusagen das frisch geröstete Brot, das uns der Herr immer wieder an unseren Wegrand stellt. Und dann kommt der zweite Teil von Gottes wunderbarer Seelsorge. Denn jetzt ist der Engel noch nicht fertig, sondern er sagt dem Elia, du hast einen weiten Weg vor dir. Und er aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Nein, zur Ruhe gesetzt hat er sich wirklich nicht, der Prophet. Er bekam keine monatelange Auszeit, kein Sabbatjahr, wie es das heute in manchen Betrieben gibt, sondern er bekommt gleich wieder einen Auftrag von Gott. Ich finde diese Beobachtung sehr wichtig. Sehr wichtig für das, was wir unter echtem biblischen Trost verstehen. Ich kenne zum Beispiel einen Menschen, ebenfalls im hauptamtlichen geistlichen Dienst, so wie ich, der war fertig, ausgebrannt, wie man das heute nennt. Man setzte ihn nicht unter Druck, weiterhin etwas zu leisten, sondern er wurde von seinen Vorgesetzten zu einer mehrwöchigen Erholungskur beordert. Ja, richtig beordert. Warum diese Order? Weil man wollte, dass er wieder seinem Dienst nachgehen kann. Genau für diese Aufgabe sollte er neue Kraft schöpfen. Ja, da gibt es manche Parallele zu unserem Leben als Christ. Dieses Leben, das man nicht umsonst auch immer wieder als Dienst für den Herrn bezeichnet. Ja, echter biblischer Trost führt immer zurück in den Dienst für Jesus. Und nicht in den geistlichen Ruhestand, wenn ich das einmal so nennen darf. Und im geistlichen Ruhestand, da kann sich auch so mancher jüngere Christ befinden, während manche gläubigen Senioren höchst aktiv für ihren Herrn und für ihre Mitmenschen da sind. Warum ich das erwähne? Als das leider auch gibt, dass ich so sehr um meine eigenen Probleme und Sorgen kreise, dass ich für andere Menschen keinen einzigen Gedanken mehr übrig habe. Eine ältere Schwester, die unter so manchen Problemen zu leiden hatte, die eben das Alter so mit sich bringt, also die wusste, wie es ist, ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn es hier zwickt und da zwackt und wenn du morgens aufstehst, dann kannst du nicht mehr so, wie du möchtest, es geht nicht mehr so wie in jüngeren Jahren. Die sagte mir einmal, ich kann es manchmal nicht mehr hören. Immer wenn ich mit anderen Älteren zusammensitze, manche jünger, manche noch älter als ich, immer geht es nur um ein Thema, wo es zwickt und zwackt, welche Bewegungen und Krankheiten man gerade pflegt und so weiter und so weiter. Gibt es denn für ältere Menschen kein anderes Thema? Also ich als junger Mensch bewundere solche älteren Menschen, die von Gott und von anderen Menschen nicht nur dauernd Trost für sich selbst haben wollen, die von Gott und von ihrer Gemeinde nicht lediglich betreut werden wollen, sondern die sich trösten lassen in ihren mancherlei, ja wirklich echten Nöten und Sorgen und die sich dann sagen, so Herr, jetzt hast du mir wieder neue Kraft gegeben, was hast du jetzt für mich zu tun? Wo brauchst du mich? Auch wenn ich in meinem Alter nur noch begrenzte Möglichkeiten habe. Ja, da kann ich mir auch als jüngerer Mensch eine Scheibe abschneiden von dieser Einstellung. Jesus tröstet mich deshalb und gibt mir deshalb Kraft, damit ich wieder fit werde für seinen Dienst. Oder wie er dem Elia gesagt hat, du hast einen weiten Weg vor dir. Nachdem Elia gestärkt wurde, nachdem er sich von Gott hat rufen lassen und nun 40 Tage unterwegs war, jetzt ist er bereit. Er ist am Horeb angekommen, dem Berg Gottes. Dieser Horeb ist ja ein ganz besonderer Ort, auch in der Geschichte des Volkes Israel. Denkt allein an Mose, der auf diesem Berg die Tafeln der Gebote empfangen hat. Und genau an diesem besonderen Ort redet Gott jetzt auch mit Elia. Er zeigt ihm, wo er, der Prophet, der Mann Gottes, der Mensch mit dem Feuereifer für den Herrn, wo er eine neue Einstellung braucht. Eine neue Einstellung zu seinem Dienst, eine neue Einstellung zu Gottes Möglichkeiten und Plänen. Hören wir noch einmal seine Klage, die er immerhin zweimal vor Gott bringt. Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Will heißen, Herr, hör zu, ich habe mich für dich eingesetzt. Ich habe in deinem Namen Höchstleistungen vollbracht. Ist ja nicht übertrieben. Wir müssen nur ein Kapitel zurückgehen. Dieses mutige Auftreten auf dem Berg Karmel, als er da allein Hunderten von Baals Propheten gegenüberstand und dann fragte das Volk, so, wie entscheidet ihr euch, wem wollt ihr dienen, Gott oder Baal? Ich habe geeifert. Warum erwähnt er das hier? Will er sagen, Herr, ich habe vergeblich geeifert und es hat nichts genützt. Ist es gar ein Vorwurf von Gott, der es zugelassen hat, dass er sich so abstrampelt und es ist scheinbar doch nichts dabei herausgekommen? Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen. Ja, es ist nichts dabei herausgekommen, obwohl ich mich auf das Äußerste eingesetzt habe. Sie haben deine Propheten mit dem Schwert getötet. Herr, siehst du's, wer sich für dich wirklich einsetzt, wer klare Sache macht, der ist erwünscht, nicht erwünscht. Der ist nicht erwünscht, nicht mal unter deinen Leuten, nicht mal unter dem Volk Gottes. Ja, er wird sogar getötet. Ich bin allein übrig geblieben. Außer mir gibt es keine echten Gläubigen mehr in meinem Volk. Sie trachten mir danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Bald erwischt es mich auch, Herr, guckst du einfach bloß so zu, wo bleibt deine Hilfe? Merkt ihr, wie hier bei aller verständlichen Frustration und Niedergeschlagenheit des Elia, wie hier noch etwas anderes zutage tritt? Ich habe geeifert, ich bin allein übrig geblieben, ich bin in Lebensgefahr. Ich. Hast du das auch schon mal erlebt? Du versuchst, du konsequent und voller Eifer als Christ zu leben, immer mehr und immer eifriger, bis du auf einmal erschrocken feststellst, also wenn ich ehrlich bin, geht es immer noch eigentlich um mich, meinen eigenen Einsatz, um meine Kraft und um meine Bedürfnisse. Wohl dem, den der Herr nicht erst so schmerzhaft an seine eigenen Grenzen führen muss, bis er das merkt, so wie hier den großen Eiferer für den Herrn, den Elia. Ein letzter Gedanke. Was tut nun der Herr? Wie kommt seine Seelsorge zum Ziel? Er öffnet Elia auf verschiedene Weise die Augen. Zunächst öffnet er ihm die Augen für seine Lage. Ja, manchmal muss Gott mir erst wieder die Augen öffnen, damit ich die Wirklichkeit erkenne, wie sie wirklich ist. Damit ich nicht alles durch eine düstere Brille sehe. Damit ich kein notorischer Schwarzseher bin. Wie war denn das bei Elia? Wenn man es genau betrachtet, dann ist ihm auch der Blick versperrt für die Umstände, in denen er sich befindet. Ja, sicher, wir haben es heute natürlich leichter als er mittendrin steckte, aber wir können trotzdem einige Beobachtungen machen. Überlegen wir mal, war Isabel, diese schreckliche Königin, überhaupt in der Lage, ihn zu töten? Hatten seine Ängste einen realen Grund? Isabel, sozusagen Elias Angstgegner, die hatte ja nicht besonders viel zustande gebracht bisher. Sie hatte einen Boten geschickt, ich weiß nicht, ob er bewaffnet war, aber er hat keine Waffe gezogen, sondern nur mit Worten gedroht. Irgendwo auch eine hilflose Drohgebärde. Und mittlerweile nach seiner Flucht befindet sich Elia außerdem im Südreich, also außerhalb ihres Herrschaftsbereichs. Eigentlich sollte er jenseits der Grenze in Sicherheit sein, wenn er sich sie belegt. Und weiter. Wusste er nicht, dass er mit seiner klaren geistlichen Einstellung mitnichten allein war? Er hatte sogar einen Verbündeten am Königshof von Ahab und Isabel, wie wir im Kapitel vorher lesen. Obadja, der Hofmeister, hatte heimlich 100 andere wirkliche Propheten des Herrn versteckt, sodass König und Königin nicht an die heran konnten. Und überhaupt. Auch sonst ist er nicht der Einzige im Volk. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, so sagt ihm der Herr jetzt. wie kleingläubig er doch war. Elia, dieser größte Prophet des Alten Testaments. Aber jetzt, wo er weiß, was Gott vorhat, ob er da nicht beschämt wurde. Eigentlich geht Gott ja auf alle seine Klagen ein. Er macht ihm immer noch keine Vorwürfe, aber er sagt ihm, wie es wirklich ist. Hatte er Gott wirklich die Kontrolle verloren, so wie Elia es in seinem Kleinglauben befürchtete, lässt Gott jetzt alles Unrecht in Israel einfach geschehen? Schaut er da tatenlos zu? Keineswegs. Der Herr hatte sogar schon Pläne für die Zukunft. Für die Zukunft seines Volkes und für die Zukunft Elias. Salbe Jehu zum König über Israel. Was hier so in einem Satz gesagt wird, ist ja eigentlich die Ankündigung eines politischen Umsturzes. Ahab, der Mann Isabels, der seine heidnische Frau hat immer gewähren lassen, ein schwacher König. Seine Tage auf dem Thron sind gezählt, auch wenn er es noch nicht weiß. Gott hat bereits Jehu zu seinem Nachfolger bestimmt. Elia dagegen, sein Werk ist nicht nur wirksam gewesen, nein, Gott hat sogar schon vorgesorgt, wer sein Nachfolger wird. Elisa, den er schon kurze Zeit später treffen wird, dieser Elisa, der erst sein Schüler, sein Jünger wird und dann sein Nachfolger als Prophet. Also auch Elias Einsatz, sein Werk als Prophet war nicht umsonst, sondern es geht weiter. Ja, manchmal müsste man Einblick in Gottes Pläne haben. Das wäre schön, wenn ich wüsste, was Gott mit mir vorhat. Wenn ich wüsste, welche Wege er noch mit mir vorhat, vielleicht wäre ich dann auch beschämt, weil ich so klein, so menschlich gedacht habe, weil ich alles nur noch schwarz gesehen habe. Als ob Gott auf meine menschlichen Möglichkeiten, auf meine menschlichen Gedanken, Sorgen, Pläne und Ideen, als ob er darauf beschränkt wäre. Bevor aber Gott dem Elia einen Einblick in seine Pläne gibt, vorher zeigt er sich ihm in einer Naturerscheinung. Er will ihm nicht nur seine Pläne sagen, sondern er will Elia auch etwas über sein Wesen sagen, über seinen Charakter, um es mal so auszudrücken. Und so erscheint Gott ihm nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, sondern in einem stillen, sanften Sausen. Als ob er Elia sagen wollte, hör zu, mein Geist, der wirkt meistens nicht spektakulär. Der schenkt meistens keine gewaltigen, sichtbaren Siege. Mein Geist, der wirkt im Stillen an den 7000, die mir immer noch nachfolgen, an den anderen, die ich noch dazu rufen werde. Ich, der Herr, demonstriere meine Macht meistens nicht mit großem Pomp und Kraftdemonstrationen. Ich zeige meine Macht nicht immer sichtbar. Und wo ich, der Herr, scheinbar machtlos bin, da ist bereits mein Sieg verborgen. Und so ist es sicher nicht verkehrt, eben in der Passionszeit auch hier wieder eine Brücke zum Neuen Testament zu schlagen. Wie trat Jesus gegenüber der Schar auf, die ihn verhaften wollte? Matthäus 26. Er rief keine 12 Legionen Engel, die ihn im Sturmangriff befreit hätten, obwohl er sagt, es hätte er tun können. Er ließ sich widerstandslos abführen, damit der Plan Gottes zu Ende geführt wurde. Und dann hing er am Kreuz. Und was sagte man ihm? So, du willst der König Israel sein, nun demonstriere deine Macht und deine Königswürde. Legitimiere dich, steig vom Kreuz herab. Matthäus 27. Und er antwortete nicht, sondern er blieb hängen am Kreuz, bis er ganz und gar sein Leben ausgehaucht hatte, hingegeben zu unserer Erlösung. Geschwister, wünscht euch auch manchmal, der Herr würde so richtig auf den Putz hauen mal und endlich machtvoll eingreifen. Herr, siehst du denn nicht, was hier unten los ist? Wo bleibst du? Wenn uns solche Gedanken kommen, dann denken wir an das stille, sanfte Sausen. An dem stillen Sausen, da erkennen wir auch etwas von der Niedrigkeit des Gekreuzigten. Das ist die Art, wie Gott unter uns erscheinen will. Und wir erkennen etwas von seiner Barmherzigkeit und Gnade. Gegenüber uns Eiferern und Kleingläubigen, Schwachen und Sündhaften. Ob wir auch wieder mehr von diesem stillen, sanften Sausen vernehmen müssen. Damit wir einerseits so ganz ohne Illusionen erkennen, wer wir selbst sind.
Damit wir andererseits beim Anblick des Gekreuzigten Gottes Barmherzigkeit erkennen. Die Barmherzigkeit, die gerade solche Menschen sucht, die allen Glauben an sich selbst verloren haben. Liebe Geschwister, diese Sichtweise wünsche ich mir. Diese Sichtweise wünsche ich allen wieder ganz neu, die unserem Herrn mit Ernst dienen wollen. Er hat immer noch alles unter Kontrolle, auch in unserem Leben. Und wenn wir denken, wir wissen den Weg nicht, dann denken wir daran, das meiste, was er wirkt, das geschieht ganz im Verborgenen. Und wir merken es nicht, weil er uns gewöhnlich nicht in seine Pläne einweiht. Lassen wir uns aufrichten und stärken, wenn wir in seiner Nachfolge, wenn wir in seinem Dienst müde geworden sind. Schauen wir weg von uns selbst. Hören wir auf das stille, sanfte Sausen.
Dieses Sausen, das wir dann vernehmen, wenn wir den gekreuzigten Christus vor Augen haben. Und wenn der Herr uns dann getröstet hat, dann bleiben wir nicht sitzen und machen es uns bequem, sondern lassen uns frisch gestärkt, lassen wir uns ganz neu senden in seinen Dienst. Du hast einen weiten Weg vor dir. Amen.